Was ist der Patient? Fragte Adam Sobocinski in der Zeit, in einer Feuilletonwoche, in der oft Leiden, Krankheit und Tod Thema waren. Anlässlich der geplanten Gesundheitsreform versuchte sich Sobocinski an einer Kulturgeschichte des Patienten. Aber was ist er denn nun, der Patient? Der Patient ist ein Held in ungünstiger Ausgangslage, schrieb Sobocinski. In der Fiktion sei der Arzt oft der natürliche Gegenspieler des Patienten. Vom Unterhaltungsgenre abgesehen, wo der Arzt die Rolle des schwer erotisierten Erlösers einnimmt, so Sobocinski, zeigt er sich bevorzugt als zwielichtige Autorität. In Büchners Drama Wojciech wird der arme Soldat zu bösen Versuchszwecken auf Erbsendiät gesetzt. Der Patient als Held in ungünstiger Ausgangslage. Da konnte einem der an der Ostseeküste gestrandete Wal Timi in den Sinn kommen. Er ist jetzt das Haustier der Nation, nur noch halb Wal, fast schon Mensch, kritisierte Tanja Rest in der Süddeutschen. Mühelos vorstellbar, dass Timi-Fans morgens ihr Legebatterie-Ei auslöffeln, mittags ein Qualzuchtschnitzel auf den Grill werfen und abends Morddrohungen gegen Mitarbeiter des Mecklenburg-Vorpommerischen Umweltministeriums formulieren. Ursprünglich hieß es, der Wal könnte eventuell schon an diesem Sonntag gerettet werden. Das wäre dann auf den Tag genau 40 Jahre nach dem Super-GAU von Tschernobyl. Ist die Welt seitdem eine strahlendere geworden? Fragte die Taz frech Friedrich Küpersbusch. Der antwortete ungewohnt ernst. Wie erst recht bei Atomwaffen denkt ein Teil der Menschheit auch seit Tschernobyl, dass die Welt uns nicht passiert, sondern wir sie gestalten. Die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch reiste einst für eine Buchrecherche in die Sperrzone. Man läuft durch ein verlassenes Dorf, darf keinen Baum anfassen, sich nicht auf die Erde setzen, keinen Apfel pflücken. Es ist der Tod, der um einen herumsteht, aber er hat ein anderes, ein unsichtbares Gesicht, erinnerte sich Alexejewitsch in der Zeit. Durch Tschernobyl war klar geworden, dass der Mensch dem, was er anrichten kann, nicht gewachsen ist. Das dürfte wohl auch auf die künstliche Intelligenz zutreffen. Es droht der KI-Super-GAU. Vielleicht sogar letztlich der Tod, der Untergang der Menschheit und zuvor wohl tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen. Die Frankfurter Allgemeine zitierte den Filmemacher und Medieningenieur Daniel Botnariu so: In 3 bis 5 Jahren werden 90% der Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Wenn nichts dagegen unternommen werde, würden Klassenkampf, Bürgerkrieg und eine destabilisierte Gesellschaft drohen. Warum ich KI liebe, titelt dagegen das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Schriftsteller und KI-Fan Colson Whitehead verrät da, dass er sich sogar von der KI daran erinnern lasse, wann er wieder seine Kinder herzen müsse. Whitehead ruft uns zu: Benutzt KI so oft ihr wollt, außer in der Kunst. Verwendet man KI in der Kunst, dann ist man ein lausiger Stümper. Ob die künstliche Intelligenz wohl eingesetzt wird, um das Theater zu retten? Deutsche Bühnen würden in der Krise stecken, behauptet Jakob Heiner in der Welt am Sonntag und schreibt: Dem Theater geht es wie der SPD, meinte kürzlich der Chefdramaturg der Komischen Oper Berlin. Man hält sich selbst für unfassbar relevant, bedient aber eigentlich nur noch eine Bubble, mit der 5%-Hürde in Sicht. Vielleicht kann ja ausgerechnet der Tod das Theater vom Tod bewahren. Schaut man sich die derzeitigen Spielpläne der deutschen Bühnen an, stellt man fest, der Tod trendet am Theater gerade, schrieb Boris Motzki in der FAZ und nannte als Beispiele Thomas Manns Der Tod in Venedig in der Regie von Bastian Kraft am Thalia-Theater und Michail Bulgakows Der Meister und Margarita in Jette Steckels Inszenierung an den Münchner Kammerspielen. Motzki erklärte sich den Erfolg des Themas Tod am Theater so: Dass die Zuschauer, die sich alle vor ihm fürchten, möglichst nah dran sein und sehen wollen, wie der Tod in Erscheinung tritt. Die Bühne als Ort nicht nur der moralischen, sondern eben auch der mortalen Erbauung. Das ist vielleicht keine einladende Überschrift für das Vorschauheft, aber es füllt in einer zunehmend gemeindelosen Gesellschaft eine Leerstelle. was es bisher wohl noch nicht gegeben hat, Tod durch Homöopathiekügelchen. Und da wären wir wieder beim Patienten oder beim Gläubigen. Denn es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg für die Wirksamkeit von Homöopathie. Deshalb sollen Krankenkassen sie nicht mehr bezahlen. Ein eigentlich vernünftiger Vorschlag. Aber einige protestieren. In der Welt am Sonntag setzt sich Peter Praschel mit dem folgenden Argument dagegen auseinander. Schulmedizinische Medikamente haben Nebenwirkungen. Die muss man dann wieder behandeln und das macht alles noch teurer. Homöopathie dagegen ist deshalb gut, weil sie keine Nebenwirkungen hat, schreibt Praschel und kommentiert das so. Vielleicht sollten wir keine Autos mehr bauen, weil Unfälle passieren können und uns stattdessen in schöne Holzattrappen setzen und Brummgeräusche machen. Das ist sicherer und spart Reparaturkosten.